Ich sage das jetzt direkt zu Beginn, damit das aus dem Weg ist. Ich werde wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich irgendwie den Namen des Entwicklers bzw. des Studios falsch aussprechen, weil mein Kopf immer automatisch aus Toaplan Taoplan macht. Einfach weil es phonetisch so viel besser klingt. Die Firma eigentlich wirklich traditionell im Japanischen heißt Toapuran, ne? Und dann eben so stylized in Romaji geschrieben. Also aber Toapuran immer wieder zu sagen, wenn ich ansonsten ganz normal Deutsch spreche, ist immer ein bisschen blöd. Ich versuche Toaplan zu sagen oder Toaplan, wenn es ja, es ist ja, Pudan soll ja Plan sein. Das ist ja so, der Name an sich bedeutet ostasiatischer Plan, glaube ich, ist so, wenn man den Kanjis folgt, die tatsächliche Übersetzung. Ich will das einfach nur am Anfang direkt mal festlegen, falls ich aus Versehen Taoplan sage oder auch in anderen Videos zukünftig, wenn ich über Titel von denen spreche, dann wisst ihr Bescheid, aber es ist Toaplan. Das muss ich auch wirklich gerade nochmal überlegen. Aber ja, es ist ein weiteres Spiel, ein weiterer Port, beziehungsweise natürlich Emulation eines Sega Saturn Spiels rausgekommen von City Connection, die auch in der Vergangenheit mehrere Spiele schon rausgebracht haben von Saturn Titeln. Zum Beispiel voriges Jahr gewesen, Anfang des Jahres, holy shit, die Zeit vergeht, war Elevator Action, das für den Saturn rausgekommen ist. Und das war, glaube ich, eine gute Version. Es ist eben immer so ein bisschen schade, dass man sich auf City Connection Titel nicht so freuen kann, wie das beispielsweise bei M2 der Fall ist. So, M2 kündigen ein neues Spiel an und du weißt, holy shit, zumindest wenn sie es nicht unter Konami machen und wahrscheinlich weniger Zeit und Geld haben, dann kriegst du hier wirklich was geliefert. Ne? Gerade die M2 Shot Triggers Reihe, jeder Release davon absolut glorreich, da kann man auch im Vorfeld einfach direkt die Pre-Orders dalassen, so das mache ich sowieso immer. M2 Shot Triggers Release heißt bei mir, das Ding wird vorbestellt und dann spiele ich das und bin scheiße da drin, aber versuche ein bisschen besser zu werden und mehr in das Genre einzutauchen. Und ich finde gerade deren Versionen, eben weil sie auch versuchen, die originalen Arcade-Titel so gut es geht zu emulieren beziehungsweise irgendwie nachzubauen da drin sogar, ist ein hervorragender Ansatz. Ich finde es aber dennoch auch cool, dass Sega Saturn Spiele heutzutage dann noch über diese City Connection Ports, Emulationen, erneute Aufmerksamkeit kriegen. Und es ist jetzt interessant, weil in dem Fall handelt es sich jetzt um Batsugan. Und Batsugan ist generell ein sehr, sehr wichtiges Spiel im Shmup-Genre, im Shoot'em-Up-Genre, weil es nicht nur das letzte Spiel, also nicht das letzte Spiel, aber der letzte Shooter, der rausgekommen ist von Toaplan. Die haben danach noch irgendein anderes Ding gemacht, was aber damit nichts zu tun hatte. Und dann ist die Firma pleite gegangen. Und Toaplan generell auch eine der wichtigsten Firmen in der japanischen Arcade-Historie, gerade eben was Shooter betrifft. Also neben solchen Franchises, die man ja auch von den Konsolen eher kennt, wie irgendwie Gradius von Konami oder R-Type von Irem, sind Toaplan-Shooter die wichtigsten, grundlegendsten Spiele, die mit rausgekommen sind. Und nachdem Toaplan geschlossen wurde in 93, 94 rum, sind mehrere Studios aus dem Boden gesprungen. Also das heißt schon so, kurz bevor die Insolvenz angemeldet haben, wurden schon ein, zwei Firmen gegründet, aber an sich ist es so, ne, wir hatten Toaplan, das waren mit die einflussreichsten Leute in dem Shooter-Genre. Wenn ich Shooter sage, dann meine ich eben Shooting Games, im Japanischen werden die ja STG benannt, Shooting Gemu, und bevor wir Ego-Shooter bekommen haben, du hast Shooter gesagt und dann meinte man einen Schmapp damit, dann meinte man eben etwas wie ein Gradius oder einen Battle Garaga oder sonst was. Und mehrere Studios sind dann raus geworden, so zum Beispiel Rising, die später 18 wurden, die es eben auch heutzutage noch gibt. Gazelle, die es, glaube ich, schon länger nicht mehr gibt, aber eben auch Cave. Und ich glaube, wenn man heutzutage noch irgendeinen Entwickler von Schmups kennt und eben gerade Bullet Hell Shootern, also wie es in Japan genannt wird, die das Danmaku-Genre, dann ist es Cave. Dann sind es eben die Leute, die das groß gemacht haben, die das so, okay, wir festigen jetzt, wir geben vor, was dieses Genre ist. Natürlich sind dann auch später andere Sachen noch rausgekommen. So Tohu ist ja auch mit einer der bekanntesten Bullet Hell Reihen, die es gibt. Aber Cave mit ihrem ersten Spiel Donpachi und dann eben danach auch Dodonpachi haben das Ganze so festgelegt. Und Batsugan ist aber dieser Vorgänger dazu. Batsugan ist quasi diese Ursuppe, ich will nicht sagen Ursuppe, weil da gibt es noch andere Spiele, die da vorher eben kamen, auch von anderen Entwicklern eben teilweise. Aber Batsugan ist, weil da sind auch sehr viele Leute, die eben später Cave mitgegründet haben, beispielsweise eben auch der Programmierer und Designer von Batsugan ist Mitgründer von Cave geworden, hat dann eben auch an Donpachi gearbeitet. Und hier merkt man das wie so ein Prototyp schon, dass auf einmal die ganzen Kugeln da sind, ne? Das Feuer, was man selber auch ablässt, füllt nach und nach den Bildschirm, wenn die ganzen Level hochsteigen. Die Hitbox ist wesentlich kleiner geworden, damit man natürlich auch erst diesen ganzen Kugeln wirklich ausweichen kann, aber sie ist noch nicht so ganz klein geworden. Es ist so ein Zwischending und das fickt gerade mit, ich will nicht sagen dem Muscle Memory, so dem Eye Memory, dass wenn du ja eine Zeit lang eben auch solche mehrere dieser Bullet Hell Shooter spielst, dann gewöhnt man sich da dran und dann musst du auch gar nicht mehr wirklich auf dein Schiff gucken, sondern du hast das so in der Peripherie und weißt ungefähr, wo das ist und siehst, wie die Kugeln fallen und dann kann man das nach einer gewissen Eingewöhnungszeit schon relativ gut erkennen, wo die Sachen hingehen werden und sich dann dementsprechend bewegen. Und wenn aber jetzt die Hitbox nicht einfach nur wirklich so ein paar Pixel groß ist in der Mitte von dem Schiff beispielsweise. Es gibt ja auch Spiele, da shiftet die so ein bisschen her oder ist irgendwie off-center. Gibt es ja so ein paar zum Beispiel Sachen, bei denen es dann sich in dem Charaktermodell ein bisschen bewegen kann, ist Esperade, da hatte ich ja auch zu dem N2 Shot Triggers Version eine Review hier gemacht auf dem Patreon, könnt ihr euch gerne ansehen, ein hervorragendes Spiel, wirklich, wirklich großartig. Ja, aber es fickt dann eben schon so ein bisschen mit dem Muscle Memory, aber es sind so sehr viele grundlegende Sachen da, die drei Ship Types, die es dann eben auch in Donpachi dann gab. Sie sehen auch optisch von den Schiffen her relativ ähnlich, ne? Beispielsweise gibt es dann eben dieses Blaue und das Rote. Ich meine, okay, das sind auch Sachen, die es beispielsweise aus Raiden eben gibt. So auch das rote Schiff, der Shooting-Type, hat so einen Elektro-Laser und das erinnert schon so ein bisschen auch an den Schuss, den es bei Raiden gibt, eben auch mit dem roten Schiff-Type. Aber so ganz viele Sachen und auch so das Bullet-Pattern von den Bossen teilweise erinnert eben schon an spätere Cave-Titel. Und das ist super interessant, das Ganze zu spielen. Und das kann ich auch wenn man auch an dem Shoot'em-Up, dem Schmapp und dem Bullet-Hell-Genre interessiert ist, dann finde ich, sollte man Batsugan auf jeden Fall gespielt haben. Plus, es ist wirklich ein hervorragendes Spiel. Ich finde das klasse. Die Sache ist jetzt nur, sollte man sich diesen City Connection Port holen, beziehungsweise eben die Emulation, oder sollte man auf eine bessere Version warten, weil M2 hatten ja 2020 bekannt gegeben, wir werden alle Toaplan-Spiele rausbringen. Ebenso bis auf Ausnahmen, die halt nichts mit diesen Arcade-Titeln zu tun haben. Aber wir bringen auf jeden Fall die ganzen Shooter raus. Plus eben noch so ein paar Action-Titel wahrscheinlich. Und da sind sie ja auch gut dabei. Ich will in der Zukunft immer noch mal ein Video auch machen über Tiger Heli und Same Same Same, die in der Collection die in zwei verschiedenen Collections rausgekommen sind. Die habe ich eben auch da. Es kommt jetzt, glaube ich, wie heißt das? Zero Wing, Zero Fighter kommt jetzt demnächst auch raus. Und wahrscheinlich wird dann auch irgendwann eine Version von Batsugan existieren und eben die Arcade-Version, weil das hier ist der Saturn-Port. Und von daher ist es auch eigentlich ganz interessant. Ich meine, ich fände es cool, wenn Cave da irgendwie auch die Konsolenfassung mit reinbauen könnte, aber wahrscheinlich werden sie es nicht machen. Und es ist halt auch wichtiger, von der originalen Arcade-Version definitiv eine gute Fassung zu haben, auf die man sich verlassen kann. Aber City Connection, ne, die beziehen sich ja auf den Saturn, auf die Saturn-Spiele und von Batsugan gab es einen Konsolenport für den Sega Saturn. Und teilweise sind die Schmapp-Ports auf dem Saturn oder eben auch auf der PlayStation okay, manchmal sind sie halt wirklich super. So zum Beispiel Donpachi hat sowohl auf der PlayStation 1 als auch auf dem Sega Saturn unterschiedliche Probleme. Ich würde jetzt sagen, ich habe die Arcade-Version von Batsugan noch nicht gespielt. Also ich habe wirklich jetzt meine Erfahrung basiert eben hier auf dem Saturn-Port, aber ich hatte mir zumindest Vergleichsvideos angesehen. Und es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie gut Batsugan in der Sega-Saturn-Version hier läuft. Also das ist wirklich gut originalgetreu rübergebracht. Allerdings ist das Bild kleiner. Und ich nehme mal an, das ist dafür da, um eben die Performance zu verbessern, dass wenn eben weniger Sachen gleichzeitig angezeigt werden, du hast zum Beispiel auch unten am Bildschirmrand, da wo die Spielerinformationen angezeigt werden, also zum Beispiel wie viel Bomben du noch hast oder so eine Levelanzeige, auf die ich auch gleich nochmal drauf komme. Und du kannst das Schiff darunter verstecken. Also du hast da unter diesen Menüpunkten ist noch Play Area. Aber du siehst dann das Schiff nicht mehr, was es auch teilweise, wenn du ganz unten am Bildschirm gerade bei Bossen irgendwie am Ausweichen bist, dann verschwindet eigentlich deine Hitbox hinter diesen Elementen. Und ich nehme mal an, das ist alles dafür da, um eben die Ressourcen zu sparen. Und das funktioniert auch sehr gut. Es gibt nur ein paar Probleme, würde ich mal sagen, gerade wenn ich mir auch so dann Longplays oder Highscore-Runs von der Arcade-Version angesehen habe. Das ist zum Beispiel im vierten Level der Boss. Der ist relativ bekannt dafür, dass er dir die meisten Punkte im gesamten Spiel gibt. Und ich meine jetzt nicht einfach nur, der gibt dir mehr Punkte als alle anderen Gegner. Der gibt dir 80% der maximalen Punkte, die du in einem Run holen kannst in den fünf Leveln. Mit einer bestimmten Strategie, die auch vom Entwickler vorgesehen ist. Das ist das Absurde, weil das ist so ein Schiff, was du lang gehst, und es gibt ja öfter mal Bosse, bei denen dann der Bildschirm langsam hochscrollt und du so Phase für Phase auf dem Rücken von diesem Flugzeug gegen die ganzen Turrets und sonst was eben ankämpfst. Und ganz am Ende ist in der Mitte eine Turret, die sich die ganze Zeit dreht. Links und rechts daneben sind Laser, die zwischendurch aktiviert werden. Auch ein sehr cooles Boss-Design, muss ich wirklich sagen, dass du hast die mittlere Linie und dann ganz links und ganz rechts außen, da hast du an sich Safe-Spots vor den Lasern. Die Laser selber greifen eben in diesen Punkten an, bedecken aber eine sehr große Fläche, sodass du, wenn du dann vor den anderen Sachen ausweichen willst und gerade wenn später noch verschiedene Faktoren hinzukommen, Angriffsmuster, dann willst du ja meistens eben immer sehr weit von links nach rechts oder von rechts nach links gehen und musst dir dann eben auch Momente aussuchen, in dem der Laser dementsprechend dich nicht trifft, bis du ihn halt kaputt machst, eben auch als Element. Finde ich auch immer cool bei diesen Boss-Designs, wenn du dich auf verschiedene Elemente im Boss fokussieren kannst, um beispielsweise gezielt Waffen oder so auszuschalten, dass sie nicht mehr attackieren können. Aber der Boss hat auch ganz oben entlang noch so Turrets, die an sich nichts machen. Und wenn du es schaffst, diese fünf Turrets auszuschalten und dann links und rechts die beiden Laser, ohne vorher den Boss zu besiegen, dann kommen ganz viele, ja, so Schiffe aus dem oder so Roboter oder sonst was eben, Max, dort, wo vorher die Laser waren, kommen so rausgefahren, wie auf so einem Fließband und stauen sich. Und wenn die voll sind, dann sind die eingefärbt. Und wenn du dann eine Bombe ablässt, dann kriegst du für jeden einzelnen Kill davon diese maximale Bonuspunktzahl, weil die Punktzahl in dem Spiel generell über Secrets eben stattfindet, aber dann kriegst du wirklich für jedes Mal, wo du das machst, und das kannst du halt, wenn du dir die Zeit lässt, kannst du das wirklich 10 Mal oder so machen, auch in der Saturn-Version, wenn du dir vorher die Bomben angespart hast und dann eben das rechtzeitig jedes Mal einsetzt, dann eben auch freiwillig stirbst, nachdem du alle Bomben benutzt hast, um dann eben auch weitere Bomben zu kriegen, um deinen Score zu maximieren. Und das ist absurd, weil, weißt du, du fährst dahin, hast optimal gespielt, hast dann 2-3 Millionen Punkte oder so im Score und nach dem Boss hast du einfach 15. So. Und ich glaube, den besten Score, den ich online gefunden habe, das war in dem normalen Version der One-Loop-Variante, waren 20 Millionen. Und du kriegst bei diesem Boss einfach schon wirklich 15, 16 oder so davon, wenn du es optimal machst. Es ist absurd einfach nur. Und in der Saturn-Version, dadurch, dass der Bildschirm kleiner ist, also nicht nur, dass du dann eben nicht den kompletten Bildschirm auf einmal siehst, sondern wirklich nach links und rechts fliegen musst, damit dir das dann angezeigt wird, du kommst nicht so weit nach oben, wie du das in der originalen Arcade-Version machen kannst. Das heißt, das Abschießen von diesen Turrets, um diese secret versteckte Milking-Strategie zu bauen, durchzusetzen, musst du viel genauer dich platzieren und aufpassen, um nicht von dieser Turret getroffen zu werden. So, das ist da wesentlich schwieriger. Und es gibt auch so hier und da ein, zwei andere Stellen, wo eben die fehlende Sicht, die fehlende Übersicht das ein bisschen schwieriger macht, dadurch, dass der Bildschirm natürlich auch der Ausschnitt von der Spielbahnfläche kleiner ist, ist es auch schwerer, beziehungsweise siehst du manche Kugeln eben auch erst später, die auf dich zufliegen. Und auch eine Sache, die dann eben später im Danmaku-Genre ja befestigt wurde, ist eben Slowdowns, dass dann so viele Kugeln platziert werden als Sprites, auch in einer gewissen Größe und anderer Kram drumherum, dass du die Hardware, ne, weil du hast ja feste Arcade-Hardware, dass du das ausnutzt, um Slowdowns zu kreieren, damit du dann überhaupt in der Lage bist, diesen Sachen auszuweichen. Dartsugan hat diese Slowdowns noch nicht. Das heißt, die Kugeln sind generell sehr schnell, du hast noch eine größere Hitbox. Und das, fand ich, machte das Spiel relativ schwer, vor allem in Stages 4 und 5. Generell ist es natürlich so, dass das in Schmaps, gerade Bullet-Hell-Shootern, so Stage 3, da beginnt der richtige Schwierigkeitsgrad. So 1 und 2, die sind immer so, ja, ne, um dich eben auch reinzuholen, wahrscheinlich auch in der Arcade, damit Leute dann das Geld da lassen und zumindest die ersten 5, 6 Minuten eine gute Zeit haben. Und dann hast du diesen riesigen Difficulty-Spike und der steigt dann noch weiter nach oben und meistens ist es auch so, dass dann die Stages und die Bosse von irgendwie den so diesen letzten 1, 2 Leveln auch immer ein bisschen länger sind. Aber in Batsugan fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, weil Stages 1, 2 und 3 sind, glaube ich, zusammengenommen kürzer als einfach nur der, oder dauern so lange wie der komplette Boss von Stage 4. Und auch die Stage geht halt wirklich lange. Das heißt, wenn du so einen normalen Run von Batsugan machst, ich glaube, das ist so 20 Minuten circa. Also wenn du jetzt einfach das durchlaufen lässt und nicht irgendwelche Rewind-Funktionen oder so benutzt. Und das... und ich würde mal sagen, von diesen 20 Minuten sind 15, aber sagen wir mal so 12, 13, 14 Minuten sind Stages 4 und 5 alleine nur. Also da ist der komplette Fokus drauf und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das Pacing, finde ich, darunter leidet. Gerade weil in Stage 4 du nur über den Wolken bist und du hast keinen wirklich interessanten Hintergrund. In Stage 5 ist das schon wieder ein bisschen besser, da gibt es gerade gegen Ende so einen hervorragend aussehenden Backdrop, wo unter dir, ich nehme an, das soll irgendwie so eine Stadt sein vielleicht, in dem dann überall diese Häuser sind, auch diese Hochhäuser, und alles blinkt und leuchtet. Und du hast diese, als wären da unten hunderte kleiner Reklamen oder sonstige Elemente, die blinken würden. Und das sieht gerade, ne, verglichen auch mit dem restlichen Spiel auf einmal dann richtig imposant aus. Ich mag auch so, dass die erste Stage dann unter Wasser ist und da auch so einen ganz anderen Tint eben hat. Du hast dann im Hintergrund auch irgendwelche Seekreaturen, die dann langschwimmen. Im zweiten Stage kommst du dann eben aus dem Wasser raus, fliegst du erst über das Wasser, kommst du an den Strand und in so eine Militärbasis und im dritten gehst du dann eher in so dieses Dschungelgebiet und dann bist du halt die vierte Stage für so 10 Minuten in der Luft, bevor du bei der fünften zuerst eine relativ langweilige Militärbasis hast und dann eben diesen Part, den ich vorhin meinte, bis du dann zum Endboss kommst, der eben auch ganz, ganz cool mechanisch irgendwie aussieht. Auch nicht so die Designs, die irgendwie dann Cave später haben sollte, finde ich dann auch nochmal mit einem besseren Pixelart. Ich meine, das Pixelart hier ist hervorragend, aber so das, was gerade in den Studios dann auch Ende der 90er rausgekommen ist, holy fucking shit, das ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Auch eine super coole Sache, die ebenfalls an Donpachi erinnert, ist, dass es hier schon den Endscreen, da ist eine Wespe drauf. Und ich weiß nicht warum, weil das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Nirgendwo im Spiel ist eine Wespe, es gibt keinen Second Loop mit einem True Final Boss oder so, der dann eine Hibachi oder so ist. Aber du hast eben schon dieses Wespendesign und das ist ja, oder beziehungsweise Biene, ich finde das sind eigentlich immer Wespen, teilweise wird irgendwie gesagt, das sind Bienen bei Donpachi. Keine Ahnung, für mich sehen das immer eher aus wie Wespen als Bienen, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch, weil sie aggressiver sind und ich das dann eher mit irgendwelchen Wespen in Verbindung bringe. Aber Donpachi hat ja auch allein schon im Logo die Wespe. Du hast eben, wie gesagt, immer Hibachi als diesen True Final Boss in den Spielen und natürlich auch, dass die Collectibles, das so Bonus-versteckte Items, eben auch diese Bienen sind. Und hier hattest du eben schon dieses Key-Visual in Batsugan, was aber mit dem Spiel irgendwie nichts zu tun hat. Aber ich finde, das macht nochmal eine schöne Verbindung dann zu Donpachi beziehungsweise dann eben auch den Cave-Titeln irgendwie auf. Das auf jeden Fall ganz cool. Von den Chip-Types selber ist es eben so, ich habe auch mal online nachgeguckt und da wird relativ eindeutig gesagt, ja, Type B ist der beste. Und das muss ich auch sagen und das ist eben auch vom Schadenslevel her. So mit Type A kann man auf jeden Fall noch sehr gut spielen und Type C ist, ich weiß es nicht, ich habe mit dem auch einen kompletten Playthrough gemacht und habe so wenig Schaden irgendwie verursacht, dass ich eine so viel größere Problematik hatte, durch die Stages zu kommen und ich dachte, ja, okay, vielleicht ist er dann irgendwie besser in Close-Ups oder so, dass du mit dem aggressiver spielen musst, um näher zu, um dann irgendwie besser durchzukommen, aber dadurch, dass auch das Punktesystem nicht darauf ausgelegt ist, weil das Punktesystem ist komplett auf irgendwelche Secrets ausgelegt, dass du in bestimmten Stellen den Stick in eine bestimmte Richtung hältst, damit dann ein Schwein auftaucht und dann musst du über dem Schwein hovern, um währenddessen Punkte zu sammeln. Oder wie gesagt, diese Milking-Strategie, die ich am Ende genannt habe. Es gibt auch hier und da so kleine Secrets, dass du zum Beispiel ein Schiff, was abhebt oder abheben will von einem Runway, dass du dann den ganz am Ende kaputt schießt, damit dann auch der diese Landebahn zusammenbricht. Und dann kriegst du eben so einen Punktebonus dafür. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass es sowas gibt. Aber wenn du das Spiel maximal im Score bearbeiten willst, dann musst du dich darauf verlassen. Und wie gesagt, es ist einfach nur, wie gut kriegst du den vierten Boss hin, wie gut kannst du den vierten Boss milken und die Art und Weise, wie du jetzt irgendwie mit den Gegnern agierst, ob du jetzt nah dran gehst, aus der Ferne, ob irgendwelche anderen Scoring-Multiplier, so Chains und sowas gab es eben auch noch gar nicht. Das ist eben auch erst mit der Donpachi-Serie dann eingeführt worden, da eben das Routing interessanter zu gestalten. Das fehlt hier eben komplett noch. Also es ist kein Spiel, was man für Scoring spielt. Das ist halt mehr ein Titel, den man rein für den Survival-Aspekt auf jeden Fall dann machen sollte. Und ja, also Batsugan an sich finde ich wirklich hervorragend auf jeden Fall. Jetzt nicht so gut wie die späteren Cave-Titel, aber gerade als so dieses Proto-Cave-Spiel und das letzte Toa-Plan, wo sie so diese Grundzüge des, ne, dieser erste Versuch, okay, wir machen hier irgendwas Neues, Krasseres und wissen vielleicht gar nicht, dass wir irgendwie ein neues Subgenre gerade von irgendwie Shooting-Games irgendwie begründen und dann wird das Ganze eben mit Donpachi dann weiter gefestigt. Aus der Perspektive heraus ist das halt wirklich interessant. Was jetzt eben weiter in den City Connection Port betrifft, das Ding ist auf jeden Fall, hat definitiv einen Input-Lag. Den Videos, die ich online gesehen habe, zufolge sind das so circa 6 oder 7 Frames bei der Switch-Version. Ich kann es jetzt halt für die PlayStation 4-Version nicht testen. Teilweise ist das nochmal ein bisschen besser, aber ich merke auf jeden Fall, das ist jetzt nicht so gut gemacht, wie das bei den M2-Ports ist. Also gerade wenn es hektisch zugeht und ich versuche, kurzfristig links und rechts irgendwas auszuweichen, dann merkt man schon so eine leichte Verzögerung, wenn ich danach dann irgendwie wieder einen Aspirate beispielsweise einwerfe. Oder wenn wir bei Toa-Plan bleiben, dann beispielsweise Tiger-Heli oder so. Da habe ich definitiv eine direkte Steuerungskontrolle darüber. Ist jetzt nicht so krank schlimm. Also ja, natürlich irgendwelche Schmapp-Experten und die Leute, die das halt hardcore dann 1cc oder so machen, das würde ich jetzt auch in der Version nicht wirklich dann versuchen. Deswegen, aber es ist jetzt nicht so grauenhaft, wie es bei Cotton 2 der Fall war, aber es könnte natürlich irgendwie besser sein und es ist halt schade, dass da auf jeden Fall so eine, so ein Hindernis ist, ein direktes, was diese Version eben automatisch ein bisschen mehr abwertet oder beziehungsweise schlechter macht, als es hätte sein können. Von den Optionen, es ist eben alles enthalten, was in der originalen Saturn-Fassung drin war. Und da ist eben auch eine Special Edition dabei. Und die Special Edition finde ich halt wirklich cool. Ich glaube, das ist so, dass die, ich weiß gar nicht, ob die veröffentlicht wurde in der Arcade oder ob das so eine unveröffentlichte PCB war, die dann eben für die Saturn-Version mit eingebaut wurde. Aber dort, das war auch die Fassung, die ich nachher lieber gespielt habe, weil die Hitboxen kleiner sind. Hier sind die Hitboxen wirklich viel, viel näher daran, wie man das eben auch aus anderen Bullet-Hell-Shootern dann gewohnt ist. Es sind eben auch nochmal weitere Bonusmöglichkeiten für Scoring hinzugekommen. Es gibt jetzt mehr Orte, an denen diese Schweine auch tauchen können, auch eben ohne, dass man den Stick in eine bestimmte Richtung halten muss. Es gibt jetzt quasi eine zweite Variante von den Schweinen, die ein bisschen weniger die Punkte, sondern eben mehr deine Levelleiste hochmachen. Und die sind so versteckt wie früher, dass du halt in bestimmten Momenten deinen Stick in eine bestimmte Richtung drücken musst. Die normalen Schweine, die tauchen eben jetzt auf, wenn du einfach nur auf bestimmte Sachen schießt und musst dann eben drüber hovern. Und die Herausforderung besteht dann eben mehr darin, über diesen Schweinen zu bleiben oder nah an ihnen, um das Scoring zu triggern, ohne eben getroffen zu werden und das dann irgendwie auszubalancieren. Genau, das Level-System hatte ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt drei Level, also du hast eine normale Shot-Power, so ein Shot-Power-Level, den du über Pickups sammelst von 1 bis 5, hast du halt relativ schnell voll, eben wie das auch in anderen Titeln vom Genre drin ist. Und wenn du stirbst, dann gehst du eigentlich immer nur so ein, zwei Power-Level runter, kriegst die aber relativ schnell wieder voll, sodass ich jetzt niemals sagen würde, dass es da irgendwie ein Balancing-Problem gäbe. Aber für das Töten von den Gegnern und eben auch, wenn du halt dich dann darauf konzentrierst, halt möglichst viele von den Feinden dann wegzuballern und eben auch diese pinken Schweine findest, um darüber ein bisschen mehr aufzuleveln, dann gehst du halt von Stage 1 zu 2 und dann eben zu 3. Wenn das passiert, kriegst du so einen kurzen Power-Boost, was man sogar, wenn du halt gut genug bist, theoretisch so timen könntest, dass du an einer bestimmten Stelle kurz mal mehr Schaden machst. Aber dein Laser wird in dann sehr, also auf eine doch sehr imposante und merkbare Art und Weise aufgelevelt, sodass du halt wirklich zum Beispiel bei diesem Shot Type A, der am Anfang hauptsächlich geradeaus schießt und dann so ein bisschen, ne, so nach links und rechts, dass der in Stufe 2 und 3 und gerade dann 3, wenn du damit schießt, dann hast du wirklich 80% des Bildschirms damit abgedeckt. So, der geht, du hast halt wirklich so eine Pyramide, die vorne aus dir rausballert und dann zwischendurch noch Raketen, die nachgefeuert werden. Das sieht halt wirklich super cool aus, teilweise sorgt's bei dem Shot halt auch dafür, dass man die Umgebung manchmal nicht so gut sehen kann. So, auch deswegen fand ich halt den Shot-Type B besser, der ist halt auch fokussierter, der hat weniger Spread, aber ist dafür fokussierter und dadurch, dass du das in dem Spiel nicht wirklich brauchst, sondern halt meistens fokussiertere Schüsse wesentlich wichtiger sind, gerade eben für die stärkeren Gegner, die dann eben auftauchen, war das auf jeden Fall etwas, was das nochmal so weiterhin bevorzugt. Es ist jetzt keine tiefe Mechanik oder so, die dem Spiel irgendwie was auf einer Entscheidungsebene hinzufügt. Es ist halt mehr so ein visuelles, oh, jetzt kriegen wir halt ein Upgrade und das Spiel ist darauf ausgerichtet, dass du halt ungefähr an den und den Punkten dann dieses Level-Up dann bekommst. Und das Einzige an der Optimierung ist es mehr, schaffst du es noch ein bisschen früher, um dann damit besser zu agieren. Aber spätestens bei der vierten Stage hast du eigentlich diesen dritten Level voll und selbst bei dem Tod verlierst du das dann nicht mehr. Also das heißt, das ist jetzt kein irgendwie Gradius oder R-Type, wo du stirbst und dann hast du deine ganzen Schiff-Upgrades verloren und kommst irgendwie nicht mehr richtig durch den Level durch. So, das wird da auf jeden Fall nicht passieren. Noch aber mal wieder zurück zu dem Saturn-Port. Es gibt Save-States, leider viel zu wenige. Ich verstehe nicht, warum da nicht einfach irgendwie so 100 Save-States reingeballert werden. So, für die Leute, die es wollen, dann kannst du dir halt zum Üben vor jedem Boss in jeder Phase theoretisch alle 5 Sekunden ein Save-State machen, um halt diese einzelnen Dinger zu üben. Was gerade, wenn du es eben auf einem hohen Level spielen willst und üben möchtest, sehr, sehr praktisch ist. Dafür gibt es eine, sie nennen es Rewind-Funktion. Ich nenne das eine Lüge. Ich nenne das klassisches False Advertising, weil das ist nicht wie zum Beispiel, man kennt das ja von Nintendo Switch Online oder eben auch von der Capcom Arcade Collection, dieses Arcade Stadium Ding, dass du halt wirklich eine Taste gedrückt hältst und dann wird das Spiel eben so zurück abgespult. Hier ist es so, dass das Spiel gefühlt alle, ich weiß halt nicht die genauen Intervalle, aber ich würde mal schätzen, alle 4 bis 5 Sekunden ein Save State macht. Und dann kannst du, wenn du dann Pause drückst, in Rewind reingehen und dann kannst du dir diese Save States dann rückschrittig aktivieren, um wieder dahin zurückgesetzt zu werden. Dadurch, dass das aber in diesen Zeitintervallen passiert, kann es halt sein, dass dein letzter Rewind gerade in dem Moment, also wirklich auf dem Frame, wo du getroffen wurdest. So, du siehst das dann sogar im Screenshot, oh, da sehe ich gerade noch meine Explosion. Ja, dann muss ich halt wieder noch einen weiteren zurückgehen und werde dann wieder dahin versetzt. Und es ist so, ja, es ist immer noch angenehmer, als sich manuell beim Durchspielen Save States zu machen und darüber immer wieder hin und her zu wechseln, vor allem weil du dir dann eben auch nicht Sorgen machen musst, dir irgendwo einen Save State zu setzen, aus dem du nachher das, ne, in eine Situation gekommen bist, wo du eben nicht mehr lebend irgendwie rauskommen kannst, dadurch, dass du hier eben immer weiter noch zurückgehen kannst die ganze Zeit. Aber es ist trotzdem wesentlich unintuitiver und eben auch wesentlich ein bisschen anstrengender teilweise, das dann auf die Art und Weise zu spielen, wenn du eben schon so eine Funktion einbaust. Und auch die Sache, dass irgendwie die Art und Weise, wie, dass es nicht einfach so eine Taste für Rapid Fire gibt, sondern du hast dann dein normales Fire und dann hast du 10 Sekunden Rapid Fire oder 20 Sekunden und 30 Sekunden Rapid Fire als Taste. So, du hast nicht bei 30 Sekunden ist es so, dadurch, dass du halt zwischendurch eh mal wieder loslässt oder so, kam ich jetzt nie in das Problem, dass ich diese 30 Sekunden Rapid Fire Taste gedrückt gehalten habe und auf einmal, oh, ich habe keinen Schuss mehr gehabt. Aber es war trotzdem seltsam und ich habe nicht ganz verstanden, ich habe so ein ausprobiert. Tatsächlich bei dem Shot Type C gab es irgendwelche Vorteile, sogar den normalen Schuss zu nehmen im Gegensatz zu dem Turbo Rapid Fire. Bei den anderen ehrlich gesagt nicht. Und teilweise und gerade eben zwischen auch diesem 15-30 Sekunden Ding ist mir halt wirklich kein Unterschied aufgefallen und ich weiß nicht, warum das auf die Art und Weise verkopft da irgendwie in die Version integriert wurde. Aber ja, das auf jeden Fall die Gedanken dazu für diesen Port. Wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall Batsugan mal auszuprobieren, wenn ihr daran Interesse habt. Bei diesem City Connection Port, außer man ist jetzt auch explizit daran interessiert, diese Saturn-Version mit der Special Edition zu spielen. Ich nehme auch mal an, dass auch bei der M2 Collection diese Special Edition auch noch neben einem weiteren neuen Arranged Mode, wie es ja bei denen immer der Fall ist, in der Arcade-Version verfügbar sein wird. Ne, dann hast du auch eben die originale Arcade-Erfahrung. Du hast wesentlich weniger Input-Lag. Bei den M2 Collections sind das ja meistens eben immer nur 2 oder 3, was halt wirklich so das Optimum ist, was man bei solchen Konsolenports dann eben erwarten kann, wenn du es jetzt nicht irgendwie am Monitor im Emulator mit Runahead oder so spielst, dass du dann irgendwie auf deine ein Frame oder so Input-Lag dann irgendwie kommst. Also bei den M2 Collections ist es schon so das Beste, was du eben in einer PS4-Switch-Variante da rausholen kannst. Und das heißt, irgendwann wird es dann kommen. Wann? Keine Ahnung. Es kann sein, dass sie Bud sogar als nächstes irgendwie ankündigen. Sie gehen immer so ein bisschen vor und zurück teilweise. Und ich nehme mal an, dass halt spätestens in ein paar Jahren dann diese Version rauskommen wird. Ich meine, klar, man kann auch über RetroArch und MAME kannst du es eben spielen. Von daher, ich weiß gar nicht, ob es einen Mr. Arcade Core von Batsugan gibt. Ich weiß, dass es einen von Dodonpachi gibt, der wirklich super ist. Ich habe keine Ahnung, ob es mittlerweile einen von Batsugan eben gibt. Aber wenn man es spielen will, findet man auf jeden Fall Möglichkeiten. Wenn man einen offiziellen Release haben möchte, dann wird der von M2 auf jeden Fall besser sein. Das hier ist eher so ein, ja, ist cool. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht traurig darüber, dafür das Geld ausgegeben zu haben für die Import-Variante. Und es ist so an der Grenze zu dem, wo ich sage, ja, ist jetzt nicht optimal, ne? Das ist, dass du irgendwie nur so 2-3 Frames Input-Lag irgendwie hättest, wäre definitiv besser, dass es eine richtige Rewind-Funktion ist, dass es halt vielleicht nochmal ein paar mehr Modi irgendwie drin hat. So, du hast auf jeden Fall auch zusätzliche Spielerinformationen links an der Seite, aber jetzt auch nicht auf die Art und Weise exzessiv und customizable, wie das bei den M2-Versionen eben ist. Also hängt auf jeden Fall zurück, ist aber immer noch, finde ich, eine gute, solide Möglichkeit, das Ding zu erleben, eben zumindest den Saturn-Port, den man dann da spielt. So, das war jetzt sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr lange, um über ein doch scheinbar simples Spiel irgendwie zu reden. Ich hoffe, ich habe Toaplan kein einziges Mal falsch so gesagt. Ich hoffe, ich habe kein einziges Mal Taoplan gesagt. Ihr könnt mir das dann gerne in die Kommentare schreiben. Bitte nicht gaslighten. So. Wenn ich das falsch gemacht habe, dann macht das mit Timestamp. Ansonsten glaube ich es euch nicht, damit ich sofort überprüfen kann. Weil ansonsten gaslightet ihr mich einfach nur. So, das sage ich jetzt mal, weil ich kann nichts falsch machen. Dafür bin ich nicht in der Lage. Aber ja, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Ich möchte auch ehrlich gesagt in Zukunft öfter über dieses Genre sprechen und eben auch mal in die Vergangenheit eintauchen. So, ich möchte auch noch mal weiter zurückgehen, eben auch in so die Anfang der 80er, dass man sich vielleicht auch mal so, ich meine, klar, an sich ist Space Invaders vielleicht auch ganz gut, sich das noch mal in der originalen Fassung anzusehen, aber ich glaube eher dann noch Titel wie so ein Xevious oder ein Gallagher beispielsweise. Ich meine, klar, so Millipede, Centipede passen, gehören irgendwie auch noch von den Titeln dazu und es wäre ganz interessant, sich die Seite anzusehen, aber eben vor allem in der japanischen Entwicklerszene und der Arcade-Geschichte ist es, glaube ich, dann ganz, ganz interessant, mal die Sachen durchzugehen. Jetzt nicht irgendwie jedes einzelne Spiel, was rausgekommen ist, aber zumindest die wichtigsten Sachen, die coolsten Sachen, die interessantesten Sachen, einfach mal denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und eben wirklich sich die genauer anzugucken, darüber auch Sachen nachzulesen und dann eben auch kombiniert mit der Historie dazu, hier das Ganze zu besprechen. Und da bin ich erneut sehr, sehr dankbar, dass ich hier mit dem Patreon einen Platz habe, auf dem ich das machen kann, ohne irgendwie darüber nachdenken zu müssen, wie das die Performance von meinem Kanal oder sonstigen Sachen irgendwie beeinflussen könnte in Zukunft. Von daher weiterhin vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye!